Aktuell macht ja keiner Innovationen, weil alle nur Deinvestitionsstrategie haben. Was wir nicht brauchen, ist Regularien und Verbote. Man kann noch so viele Patente haben, wenn man nicht die Milliarden hat, diese Patente zu verteidigen, nützen die gar nichts.
Zeit verbringt ein KMU ja mit der Dokumentation. Und da ist natürlich überhaupt kein Freiraum mehr für Ideen.
Fuhrpark und Mobilität.
Managementthemen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio und unserem Kanal Fuhrpark und Mobilität. 30 Jahre nachhaltige Mobilität, das klingt wie eine technische Erfolgsgeschichte, ist aber weit mehr. Es ist eine Reise voller Experimente, Durchbrüche und auch Rückschlägen, von Frittenfettumbauten für die Mongolei über Biofuel-Projekte bis zu Weltrekorden mit Hybridfahrzeugen. Und wer war dabei? Oliver Lauter, der war von Anfang an mit dabei, als Journalist, Pionier, Visionär und manchmal auch Querdenker. Und heute bin ich froh, dass ich ihn hier im Call habe und ihn ganz herzlich begrüßen kann. Hallo in die Schweiz, hallo Oliver.
Ja, hallo lieber Wolfgang. Ich freue mich, dass wir uns nach so vielen Jahren mal wieder hören.
Ja, freut mich auch. Wenn du mal so zurückblickst, die 30 Jahre oder Jahrzehnte, die du schon dich mit diesen Themen beschäftigst, wie haben sich denn die Rahmenbedingungen geändert von Politik über die Industrie bis hin zur Akzeptanz bei den Menschen? Bist du heute da, wo du damals erhofft hattest zu sein?
Nein, ich hätte nie gedacht, dass die Welt so aussieht, wie sie heute aussieht. Das Problem, wir sind ja in einer politisch sensiblen Zeit, wo ich der Meinung bin, dass es weder rechts ist noch links ist, sondern einfach nur totaler Schwachsinn. Ich wünsche mir, dass es wieder einen Weg zurück gibt zu Vernunft und zur Innovationsbegeisterung. Aktuell macht ja keiner Innovationen, weil alle nur Deinvestitionsstrategie haben. Das heißt also, diese Aufbruchstimmung, wie Manfred Sonntag in seiner Duisburger Garage oder ich mit Biofuel 24, die ist halt in den 90er, 2000er Jahren, die ist völlig verloren gegangen durch den totalen Schwachsinn, den totalen Blödsinn. Lieber Fahnen aufhängen als Geld für Erfindung zur Verfügung stellen. Diese Verbotskultur, die muss endlich aufhören, hin wieder zu einer, ich habe richtig Bock, was Schönes zu machen, ich will was erfinden, ich will die Welt verändern. Aber im Moment will ja gar keiner die Welt verändern, sondern die Leute wollen ja die Welt verbieten. Das hat sich geändert.
Ja, ich habe den Eindruck, viele Steine werden den Menschen in den Weg gelegt, gerollt, wie auch immer.
Ja, allein was Regularien angeht, ne? Also zum Beispiel für mittelständische Unternehmen, es ist ja immer schwieriger, irgendwas überhaupt zum Markt zu bringen, weil die Hauptzeit verbringt ein KMU oder ein Small Enterprises, wie es in den USA heißt, ja mit der Dokumentation. Und da ist natürlich überhaupt kein Freiraum mehr für Ideen. Ne? Also wenn ich halt in meinem Gehirn nur noch auf der funktionalen Ebene funktioniere, dann hat ja die emotionale Seite, das heißt Fantasie, Bilder, Gefühle, überhaupt gar keinen Freiraum mehr. Und im Moment ist das halt die Welt nur in Funktionen. Nur im Funktionsmodus, nennt sich übrigens auch Reptilienhirn. Ja, solange wir im Reptilienhirn verharren, wird es keine großen Innovationen geben. Also es werden zwar Gelder bereitgestellt für irrsinnige Sachen, aber ganz ehrlich, also wer kann mir wirklich belegen, welche Erfindung der Green Deal vorher vorgebracht hat? Ich kenne keine. Vielleicht kennst du eine. Ich kenne keine. Null.
Und mittelständische Unternehmen müssen ja oft mehrere Mitarbeiter einstellen, um das Ganze zu dokumentieren und können dafür nicht in Innovation oder Entwicklung investieren.
Richtig, also es ist auch bekannt, ein guter Freund von mir, Carsten Kehr, der hat die Firma Keratec, die haben Roboter gebaut. Also das heißt die Automatisierung von Maschinen und alleine durch Verwaltungsaufwand ist diese Firma in Insolvenz gegangen, weil die keine Zeit mehr hatten, irgendwas zu akquirieren und wurden natürlich rechts und links von China überholt. Wo wir eben bei dem nächsten Thema noch sind, Wolfgang, das ist ja das Thema Energie. Also ich bin ja aktuell in einem Startup, das heißt Tiffy Power Storage, wo wir Batterien auf Natrium-Ionen-Basis machen. Das heißt ohne Lithium, ohne Weltkriege, ohne Ausbeutung von Seen in Südamerika, weltweit verfügbar, ohne große Logistikkosten. Und wir haben da einen chinesischen Investor, der sehr gute Beziehung zu BYD hat, Build Your Dreams, geht da ein und aus. Und die bauen jetzt eine Stadt, die viermal so groß ist wie die Tesla Gigafactory in Nevada, wo das Thema Natrium-Ionen ein Riesenthema sein wird. Deutsche Autohersteller verschlafen dieses Thema. Porsche macht die Batteriesparte dicht. Ja, wir wissen natürlich auch warum, weil Lithium am Ende ist. Die haben in eine Lithiumbatterie investiert, die gibt es aber bald nicht mehr. So, und das Thema ist, in China kostet Strom gar nichts. Logischerweise, wenn die irgendwie jeden Monat 23 Kohlekraftwerke bauen. Ne? Aber unser chinesischer Investor, der hat sich totgelacht, als wir gesagt haben, nee, wir müssen Energie speichern. Er meinte, wieso speichern? Wieso wollt ihr Energie speichern? Meinte, in China ist es so, wenn ich 10 E-Autos ohne in die Tiefgarage stelle, sehe ich nicht mal auf der Stromrechnung.
Das merke ich gar nicht. Ne? So, und das ist natürlich eine ganz andere Marktvoraussetzung, um E-Autos richtig auf den Markt zu bringen, als bei uns, wo ich eine katastrophale Ladeinfrastruktur habe. Wir wissen alle, entweder muss ich ein Abo abschließen, zum Beispiel bei EnBW. Da kann ich natürlich für 59 Cent die Kilowattstunde tanken. Aber wenn ich kein Abo für 17,99 Euro abgeschlossen habe, muss ich 89 Cent bezahlen. Wie viele Abos soll ich denn abschließen? Evonik, Tesla, EnBW, wie viele Abos soll ich abschließen? Und dann entweder funktioniert die Karte nicht oder wie bei Audi oft, die Ladestation wird nicht erkannt. Und dann habe ich aber, wenn ich jetzt unterwegs, gehen wir nur davon aus, von, sag mal, von 89, ich habe die Karte nicht, tacke unterwegs mein E-Auto für 89 Cent die Kilowattstunde und bin, sagen wir mal, mit 130 unterwegs. Das heißt, ich bin bei 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, dann habe ich 24 Euro auf 100 Kilometer, dafür kann ich in AMG C43 fahren. Und solange das so ist, wie soll sich denn E-Mobilität durchsetzen? Es funktioniert nicht, es ist Abo-Abzocke, es ist unheimlich schwer und es wird halt völlig falsch hingedreht. Das Thema, es funktioniert in China, weil es nichts kostet. Und die Leute sagen sich, geil, ich fahre hier so ein Ding, das sieht aus wie ein Ferrari Puro Sangbe, tast 1000 PS und ist gratis. Ich fahre einfach gerade, das würde jeder in Deutschland kaufen, aber nicht so. Und natürlich auch die Chinesen fahren natürlich in der Großstadt und sobald es weiter weggeht, natürlich mit dem Schnellzug, der mit 400 km/h durchs Land fährt, ne? Versuch mal mit dem Schnellzug einfach von Hamburg nach Berlin zu kommen. Ich glaube, es geht im Moment gar nicht, weil da Baustelle ist. Also es wird halt alles vergeigt und es wird darauf geschoben, ja, die Leute akzeptieren die E-Mobilität nicht richtig. Das stimmt gar nicht. Ich finde E-Mobilität total super, aber es muss ja auch für den Menschen sein und nicht halt jeder macht sich einfach die Taschen voll und macht irgendwas Stümperhaftes, was nicht abgestimmt ist. Aber die Ursache dafür ist halt die Innovationsmüdigkeit. Es wird irgendwas gemacht, aber es wird halt nicht gesagt, Mensch, dieser Prozess übrigens nennt sich Design Thinking. Design Thinking heißt, ich versetze mich in den Kopf meines Kunden und überlege, was dem gut gefallen könnte. Was könnte diesen Kunden richtig glücklich machen, wie der, dass er abends im Bett liegt und mit den Händen auf die Bettdecke klopft und sagt, ach, war das herrlich. War das eine schöne Fahrt. Das ist doch überhaupt nicht so. Die Leute gehen abends ins Bett mit Kopfschmerzen, weil der Ladezustand 10% ist und die nicht wissen, ob sie morgen noch eine Ladestation finden, die frei ist, die nicht blockiert ist, wo das Auto die Karte anerkennt oder die eben halbwegs bezahlbar ist und gehen abends mit Kopfschmerzen ins Bett und wachen morgens mit Kopfschmerzen wieder auf. Und deswegen, hängt alles an der Innovationsmüdigkeit, die von der Politik ausgelöst wurde.
Wie konnte man das ändern, aus deiner Sicht?
Das ist halt sehr schwierig, weil politische Themen immer so sind, egal ob rechts, links, Mitte oder irgendwas anderes, es kommt immer das Gleiche bei raus. Weil natürlich die gleichen Geldgeber immer noch da sind, die gleichen Investoren, die gleichen Firmen, BlackRock, Vanguard oder wie auch immer, die ändern sich ja dadurch nicht. Es ist einfach egal. Und erst, glaube ich, wenn es einen Aufbruch dieser verkrusteten Bürokratie und dieser verkrusteten Politiklandschaft gibt, ich habe dafür keine Musterlösung, und man sagt, jeder von euch kann sich mit einem Tapeziertisch auf den Marktplatz stellen, 3 Gläser Marmelade kann die verkaufen. Und er kriegt von uns noch gratis einen Online-Shop bei Amazon, bezahlen wir ihm. Was meinst du, was da los wäre? Und das heißt, das, was wir nicht brauchen, ist Regularien und Verbote, sondern was wir brauchen, ist Liebe zu den Einwohnern, Liebe zu KMU, Liebe zu dem Unternehmer, und die Politik begleitet den Unternehmer. Die Politik unterstützt den Unternehmer und nicht malträtiert ihn. Erst dann, wenn er diese Freiheit wieder da ist, wie sie eben 80er, 90er, 2000er Jahre da ist. Also das reicht ja der Stand. Wir brauchen ja gar nicht noch mehr Freiheit. Also wir wollen ja keine Anarchie. Aber wenn wir den Stand wieder erreicht hätten, dann hätten wir auch wieder Innovationskraft. Bis dahin ist halt alles. Ne? Guck dir Porsche an. Ja, wir setzen nur noch auf den Porsche Macan Elektro. Ich habe gesagt, das wird nie funktionieren. Und was ist jetzt mit der eingestellt. Warum wird das nicht funktionieren? Weil der Porsche-Fahrer fährt nicht 90. Der Porsche-Fahrer fährt 130, 160, 200. Und dann ist das Ding nach 300 Kilometern fast leer. Er muss aber schon nach 200 Kilometern die Ladesäule suchen, weil falls mal eine nicht geht, dass er dann vorher schon was hat. Ja? Und das Zweite ist, der Porsche-Fahrer möchte gerne, dass sein Auto lebt, dass ich eine Maschine habe, die was verbrennt, die Vibrationen hat. Und wenn sich halt alles anhört wie eine Lavamat-Waschmaschine, wo ist dann der Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu einem Peng aus China? Also es gibt überhaupt keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Und das Problem ist halt, auch den Fehler hat natürlich auch Volkswagen lange gemacht, dass halt nur politische Autos gebaut werden. Aber die haben mit dem Kunden nichts mehr zu tun. Ne? Und deswegen wird halt alles nur über Rabatte verkauft. Die Wahrheit ist, dass halt Volkswagen extrem viel E-Autos verkauft hat, aber zur Wahrheit gehört auch nur über den Preis. Und das heißt natürlich, deswegen sind die Zahlen so beschissen. Das heißt, es muss wieder Produkte geben. Ich soll dir mal mein Fantasieprodukt nennen. Das auch. Es gibt einen VW-Kübelwagen. Der heißt in San Francisco The Sync. Das ist einfach ein offenes Blech aus Wellblech drumherum mit einem VW-Käfermotor, herunterklappbarer Scheibe, wo irgendwelche Freaks und Hippies mit in Kalifornien zum Surfen fahren. Heute irre teuer, so Ding, was, 70.000 sind teuer. Richtig gut, das ist richtig teuer. Wenn Volkswagen folgendes Auto bauen würde, und zwar ein Retro-The-Sync-Retro-Kübelwagen mit TDI, Dreizylinder-Hybrid-TDI-Motor, Reichweite 1000 Kilometer, Hybrid-Plug-in, und diese Plug-in ist gleichzeitig Notstromaggregat für das Haus, für Campingplätze oder wie auch immer. Das heißt, ich kann entweder das Haus damit mit Strom versorgen oder ich kann das Haus, kann das Auto mit Strom versorgen. Das heißt, überall, wo ich möchte, auch in der Natur, fahre ich lautlos durch die Gegend. Aber wenn ich Lust habe und dann sonntags morgens aufwache, damit ich würde jetzt gerne am Mittelmeer sein. Okay, Koffer rein, wir fahren zum Mittelmeer und wir wissen, wir kommen auf jeden Fall an. Wir sind da. Und deswegen glaube ich auch, wäre das Übergangsprodukt, ich weiß nicht, wie das Endprodukt aussieht, das Übergangsprodukt für Mobilität ist für mich, wenn es technisch machbar ist, Einzylinder, Zweizylinder, TDI, Hybrid. Aber wie gesagt, es hängt auch ein bisschen daran, warum? Weil die Autohersteller bei den ganzen EU-Gesetzen geschlafen haben. Der hätte jeder, deswegen hat ja VW auch gemogelt, der hätte ja jeder auf die Idee kommen müssen, das ist überhaupt nicht zu schaffen. Diese Abgaswerte sind überhaupt gar nicht zu schaffen. Und das heißt, da müsste auch wieder Vernunft einkehren, so okay, was können wir denn machen und was ist denn schaffbar und damit auch wieder Innovationsanreize schaffen.
Ja, welche Technologien siehst du denn als Schlüssel für die Zukunft? Du hast ja gerade schon von der neuen Batterieform gesprochen. Worauf kann man sich in den nächsten 10 Jahren so einstellen?
Also ich glaube knallhart an Natrium-Ionen. Vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal andere Akkus dazu. BYD baut jetzt den ersten Kleinwagen als Konkurrenz zum VW 2ID, heißt er, glaube ich. Das ist nur Polo-ähnliche Fahrzeug, was jetzt kommen soll. Volkswagen mit Lithium, BYD mit Natrium-Ionen. Im Moment ist halt noch der Nachteil, dass die 10-20% weniger Ladeleistung haben als Lithium. Dafür keine Brennbarkeit. Dafür können die auf null runter geladen werden und wieder voll aufgeladen. Das geht beim Lithium-Auto ja nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn du einen Tesla oder einen Jaguar E-Pace hast, der ist leer, dann muss jemand das Auto wieder freischalten. Du kannst nicht einfach den aufladen, das geht nicht. Muss wieder online freigeschaltet werden. Und das andere ist, die haben halt statt 1500 5000 Ladezyklen. Das heißt, das Fünffache an Ladezyklen. Es hängt aber alles auch an der Infrastruktur der Stromanbieter. Und deswegen, also ich glaube, es sind zwei, drei Sachen. Das eine ist Thema Verbrennermotoren ist für mich nach wie vor, in den nächsten 5 Jahren wäre für mich Hybrid. Definitiv, wenn es kombinierbar wäre mit Abgaswerten Hybrid-Diesel. Und das andere ist halt eben Elektro-Natrium-Ionen plus X, nämlich irgendeine offene Innovation. Also es gab ja schon Innovationen, zum Beispiel Wasserstoff plus Verbrennermotor. Ne? Das war die Clean Energy Flotte von BMW, die im Jahr 2000 mit einem BMW 12-Zylinder durch Dubai gefahren ist. Es gab es ja schon mal. Aber eben, wenn Verbrenner verboten werden, gibt es in dem Bereich keine Innovation mehr. Oder wir eben mit Bioethanol zum Beispiel. Ne? Also, und ich denke, dass halt es noch viel mehr Innovationen gibt, aber durch die Innovationsmüdigkeit keine anderen alternative Antriebe kommen oder im Moment geplant sind. Wir haben ja auch dieses Thema, dass Motorentechnik Meyer war es, glaube ich, oder Schmidt, ich bin mir nicht ganz sicher, die haben an das Bayerische Innenministerium geschickt, gratis, einen Smart mit Methanol-Brennzelle. Dieses Innenministerium oder das Umweltministerium war es, glaube ich, hat diesen Wagen 2 Jahre gefahren, super gut getestet und dann verschwinden lassen. Also es wurde nie wieder aufgenommen, weil Methanol böse ist. Und dieses Auto gab es. Was ist mit der Methanol-Brennstoffzelle? Das hat ein Tuner gemacht, auch irrsinnig tolle Reichweiten. Ich kann tanken wie ganz normal an der Tankstelle. Methanol kann ich ja wie Bioethanol tanken. Aber von der Politik einfach fallen gelassen, weil man es eben nicht wollte. Und die Quittung zahlt jetzt der Kunde, indem er die Produkte ablehnt, die kommen.
Also du bist ja einer der wenigen, die so lange Jahre quasi an diesem Thema dran sind. Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen ins Jahr 1995. Wie kam es zu deiner ersten Geschichte in der Autobild mit dem Ford Fiesta und dem kuriosen Waschmaschinenhybrid?
Ja, ich gehe sogar noch ein Stück zurück. Ich gehe sogar ins Jahr 1989, was nicht von mir verschuldet wurde. Und zwar mein Vater war ja Fiat- und Kfz-Meister und hat damals die ganzen Einführungen vom Fiat Tipo mitgemacht. Und die ganzen Kunden beschwerten sich immer, dass der Wagen säuft. Der braucht 10 Liter, das gibt's überhaupt gar nicht. Und da ist mein Vater mal zur Tankstelle gefahren, hat den Tank rappeldicke voll gemacht, Auto geschüttelt, bis es rauslief. Und dann sind sie im Weserbergland immer berghoch gefahren und bergrunter Gang raus. Und dann sind sie wieder zur Tankstelle gefahren. da sehen Sie 5,7 Liter. Sie fahren nicht richtig. Und das gibt's doch gar nicht. Ich brauche immer 11 Liter. Und dann habe ich gesagt, ist das wirklich bei der Tür? Doch. Der hat zum einen Schubabschaltung. Schubabschaltung, das heißt Fuß vom Gas, Einspritzung null, wenn du abbremsen möchtest. Und ansonsten, wenn du die Geschwindigkeit behalten willst, Gang raus und dann fährt der Wagen, rollt der Wagen mit 1,5 Liter pro Stunde. Kann man sich bei 100 km/h ausdenken, wie wenig das ist, durch die Gegend. Und dann kannst du 50% sparen. Und das war so dieses Mindsetting, was ich von meinem Vater mitbekommen hatte. Und deswegen habe ich dann irgendwann, als ich dann freier Reporter bei Autobild war, nach solchen Geschichten gesucht. Die erste Geschichte tatsächlich war, bevor ich als freier Reporter zur Autobild gegangen bin, habe ich ja ein Volontariat gemacht bei der Motorpresse Stuttgart, war dann auch bei Sportauto Testredakteur und habe eben viele Leute kennengelernt, unter anderem Herrn Wolfgang Krause aus Röhrtschiphusen. Und er war ehemaliger AMG-Entwicklungsingenieur und wir haben eben ganz oft zusammengesessen und Sachen überlegt, wie man Autos sparsamer machen kann und wie auch immer. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Krause, ich mache eine riesen PR-Geschichte für Sie. Ja, was für eine PR-Geschichte? Ich meine, wir machen das 3-Liter-Auto zum Nachrüsten. 3-Liter-Auto zum Nachrüsten, was ist das denn? Ne? Ich passen Sie auf, ich will dafür nichts haben, aber wenn das ein Riesenerfolg wird, dann bauen Sie mir einen Jaguar auf Autogas um. Okay, machen wir, ja. Und dann hatte ich also mit Herrn Krause ein Konzept gemacht, Seat Arosa SDI, mit Turbolader nachgerüstet, zwei verschiedene Steuergeräte, einmal das Wildschwein, die Wildsau und einmal die Öko-Spartaste. Ganz schmale Reifen, also ich glaube, das waren 125er oder 135er Reifen tiefer gelegt. Und der Wagen hat tatsächlich verbraucht zwischen 2,8 und 3,5 Liter. Und vor kurzem hat dieser Herr Krause ein Auto aus dieser Produktion zurückgekauft mit 588.000 Kilometern und einem Schnitt von 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Der steht jetzt bei ihm. Und dann hat er wieder eine Autobildgeschichte gemacht und da stand da drin, dass er 100 Stück von dem verkauft hat, bevor er bei Seat abgemahnt wurde. Und er hat mir immer gesagt, er verdient damit kein Geld, er kann bei diesen Jaguar nicht umbauen. Ne? Das heißt also, das Auto wurde bis heute nicht umgebaut, aber Herr Krause hat 100 Autos von dem Arosa zum Nachrüsten gebaut. Ne?
So kommt alles raus.
Ja, genau, so kommt dann wirklich, also tatsächlich dann nach über 30 Jahren alles raus. So, und natürlich war dann irgendwann, habe ich diese Geschichten gesucht und da sagte Herr Krause, Herr Lauter, wissen Sie was? Also wir sitzen uns ja auch nach 30 Jahren immer noch. Herr Lauter, wissen Sie was? Ich habe hier einen Herrn Manfred Sonntag aus Duisburg, das ist bei uns gleich um die Ecke. Der hat was, das haben Sie noch nie gesehen. Ich, was denn? Meinte, der hat einen Ford Fiesta als Hybrid umgebaut, Gashybrid. Gashybrid, was ist denn das? Und dann sind wir also 1995 dann mit dem Renault Master vom Krause nach Duisburg gefahren. Dann Herrn Sonntag getroffen. Herr Sonntag, ja, ein etwas schmächtiger Herr mit einem kleinen Bierbauch, eine Frau im Sommerkleidchen und wohnt im Hochhaus und die Garage war so 500 Meter weit weg, sehr verstaubt. Er machte diese Garage auf und da stand da also ein Ford Fiesta, dieser 1989er Serie, wo wir ja wussten, diese Motoren, die brauchen mindestens 8 Liter. Und dann hat er den auf Autogas umgebaut und zusätzlich hat er einen Waschmaschinenmotor in diesen Ford Fiesta eingebaut. Das heißt, wenn der Wagen beschleunigt, dann lädt er gleichzeitig die Batterie oder wenn er rollt, lädt er die Batterie und dann, wenn die Batterie voll ist, dann konnte er in diesem, weiß ich, wie viel kW so eine Waschmaschine hat, mit diesem Waschmaschinenmotor elektrisch fahren, ein paar Meter. Und haben wir dann im Wohnzimmer bei Zuckerkuchen und Kaffee gesessen. Und, ich habe noch heute so dieses Klirren von dem Porzellan mit dem goldenen Henkel im Ohr, wie seine Frau den Kaffee auf dem Tablett servierte. Und hat er mir die Patente gezeigt, Parallel-Hybridantrieb. Und da sage ich, oh, Mensch, Herr Sonntag, dann werden Sie ja unglaublich reich. Das ist ja eine geile Erfindung. Das ist ja eigentlich das, was man sucht. Man fährt bergrunter, dann lädt sich die Batterie auf und dann fährt man berghoch und die Batterie gibt Strom ab. Das ist ja fast ein Perpetuum mobile. Ja. Dann hat er mir die ganzen Korrespondenzen gezeigt zu Honda, zu Toyota und er hat das in alle Welt geschickt, das Patent für den Parallelhybridantrieb. Ja, und dann habe ich irgendwann, dachte ich, das ist echt super Sache, eine schöne Autobildgeschichte über ihn gemacht, was natürlich sehr spannend war. Und irgendwann 1996, 97 kriegte ich über Autobild eine Einladung von Toyota, Hybrid-Prius fahren in Tokio. Ich natürlich für einen Journalist ein absoluter Schmackofatz, gratis nach Tokio, ich mache die Geschichte. Und haben sie mir dann eine Präsentation gezeigt auf PowerPoint, die so aussah wie das, was Herr Sonntag mal irgendwie nach Japan geschickt hatte, ne? Und das heißt, man kann noch so viele Patente haben, wenn man nicht die Milliarden hat, diese Patente zu verteidigen, nützen die gar nichts. Weil die haben gesagt, okay, der ist eh arm, was soll's, soll er doch klagen. Aber kann er ja nicht, wenn er kein Geld mehr hat. Ne? Und er hat halt immer auf der letzten Rille gelebt. Ganz später habe ich ihn dann, als im 2005 meine Biotankstellenkette aufgemacht hatte, habe ich ihn nochmal getroffen und eine Erfindung von ihm vermarktet. Das ist die ESPA. ESPA heißt Energiesparriemenscheibe. Und zwar ist es eine größere Riemenscheibe für Lichtmaschinen, für Langstreckenfahrer. Man muss davon ausgehen, dass eben, dass ich was so ein normaler Skoda eine sehr kleine Lichtmaschine hat. Das heißt, wenn Oma Puttmann einmal in der Woche zum Friedhof fährt und wieder zurück, dass der Wagen auch nach 6 Wochen noch anspringt, weil die Batterie geladen wird. Ein Langstreckenfahrer, so mal unser Wirt Passat TDI, linke Spur, der fährt ja nur Dauerfeuer, die Batterie ist immer voll, der braucht eigentlich keine kleine Übersetzung. Das heißt, er hat eine ganz große Riemenscheibe auf die Lichtmaschine gebaut mit dem Effekt, dass der ewig rollt bei Schubabschaltung. Also der nimmt aber 160 Fuß vom Gas und der rollt 2 Kilometer, hat immer noch 120 drauf. Ne? Und die haben wir dann für 279 Euro verkauft an der Biotankstellenkette. Und dann habe ich halt irgendwann Herrn Sonntag lange gar nicht mehr wieder gesehen und da hatte er wieder eine neue Erfindung. Und zwar hat er bei Auto Unger ein sogenanntes Starter-Set für Autobatterien gekauft. Ich weiß nicht, ob das kennst, wenn man Autos überbrückt, ne? Auto steht da mit platter Batterie. Und dann hat er also einen Peugeot-Dieselmotor genommen und einen Peugeot 207 Diesel und hat im Kofferraum installiert diese Batterie von Auto Unger, dieses Überbrückungskabel, und hat dann im Prinzip während der Fahrt die Lichtmaschine abgeklemmt und während der Fahrt den Strom aus der Auto Unger Batterie genommen. Und am Abend hat er diesen Koffer mit ins Wohnzimmer genommen, damals war der Strom noch billig, und aufgeladen. Und ich habe tatsächlich mit der KÜSS damals mit der Pressstelle einen Test gemacht und dieser Peugeot Diesel hat, ich glaube, unter 3 Liter verbraucht mit seinem Überbrückungskoffer. Ja, und danach habe ich ihn halt nie wieder gesehen. Aber das war die Geschichte von Manfred Sonntag.
Viele deiner Projekte vom Frittenfett über Biofuels 24 bis hin zu Clean Cell Batterien, die wirken ja heute visionär. Damals war es natürlich auch visionär, aber welche dieser Ideen waren für dich Game Changer und welche eher Experimente, aus denen du was gelernt hast?
Also letztendlich lernt man ja aus allen Erfolgen und Misserfolgen. Und man muss eben davon ausgehen, dass dieser Markt, was erneuerbare Energie angeht, was Nachhaltigkeit angeht, eigentlich fest in der Hand von ganz großen Akteuren ist. Zum Beispiel haben wir ja die erste Biotankstellenkette der Welt eröffnet mit insgesamt 3 Tankstellen und Umrüstungskits gemacht, zusammen mit dem VDAT-Mitglied Elia, wo wir Benziner auf Alkohol umgerüstet haben, wo wir Diesel auf Pflanzenfett umgerüstet haben. Aber wir wurden halt derart malträtiert von den Playern, die da im Markt waren, weil die, als wir in die Presse kamen, die gar keine Lust mehr darauf hatten. Ne, man muss sehen, dass man in diesem Markt eigentlich ein sehr kleines Licht ist. Und wie wir es auch bei dem Herrn Sonntag gesehen haben, wenn ich da nicht, die Markteintrittsbarriere ist 2 Milliarden. Wenn ich diese 2 Milliarden nicht habe, dann ist es halt sehr schwierig, irgendwas zum Markt zu bringen, weil die anderen haben im Zweifel viel bessere Pressereisen, die haben viel bessere Kontakte zu TÜV- und DEKRA-Prüfern, die haben viel bessere Kontakte in die Politik. Ich kann also ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, und zwar, ich habe das erstmal in Brasilien gesehen, dass die Fahrzeuge mit 100% Zuckerrohrschnaps fahren, also mit 100% Bioethanol. Und dass es nach Deutschland kam, so langsam E85, das heißt 15% Benzin, 85% Bioethanol. Damals hat Super Bleifrei 1,40 gekostet, Bioethanol 85 Cent. Dachte ich, das ist doch geil, das ist ein geiles Geschäft auf jeden Fall. Und da hatte ich halt mit dem Herrn Köninger, VDAT-Chef und Inhaber der Firma Elia Tuning, Kontakt aufgenommen und gesagt, wir bauen hier ein Steuergerät. Das, was aus Brasilien kommt, ist untauglich, weil es eben noch analog funktioniert. Und wir haben ja mittlerweile OBD3 damals gehabt, das heißt digital mit dem OBD-Stecker, und brauchten eben ein eigenes Steuergerät und haben das auch tatsächlich gebaut. Parallel dazu lief diese Tankstelle unglaublich. Also wir hatten pro Woche, das ist ein kleiner Ort, der hat nur 5000 Einwohner, Bodenwerder hieß das, der Staat, wo ich damals gewohnt hatte, bei Holzminden. Wir hatten pro Woche 30.000 Liter Bioethanol umgesetzt. Wir hatten samstags morgens hatten wir eine Schlange von fast 1/2 Kilometer in die Stadt rein, wo Autos zugetankt haben. Das heißt, die haben dann 50% Benzin getankt, sind dann zu uns und haben da Bioethanol dazu getankt für 85 Cent pro Liter, was natürlich der örtlichen Shell-Tankstelle extrem bitter aufgestoßen, weil deren Umsätze gingen um 50% zurück. Die ganze Zeit, dann wurden wir halt gar nicht beachtet, diese Steuergeräte, und lief alles, und plötzlich...
Und dann seid ihr auch verklagt worden, wahrscheinlich, ja?
Nee, ach, das geht viel subtiler, es geht über Prüfungen. Ich hatte ja damals meinen Garten in Holzminden, hatte eine kleine Villa an der Weser und da gab es dieses tolle Lichterfest und da war so, zum Sommerfest war der Innenminister, der Umweltminister, der Landrat, der Bürgermeister, alle da. Ich war der Vorzeige-Innovator im südlichen Niedersachsen. Wir hatten zu Hochzeiten bei Google 100.000 Einträge. Wir waren in Sat.1, wir hatten ein Auto auf dem Genfer Autosalon, wir waren auf dem Sportauto Tuner Grand Prix mit dem eigenen Auto. Ich war in Genf mit Rinspeed, kennst du ja auch. Der Frank Rinderknecht hatte ich einen eigenen Stand. Muss er erstmal schaffen. Heute gibt es ja nicht mehr den Genfer Autosalon. Also wir waren richtig Fame und das stieß den Leuten ganz langsam auf. Begann halt damit, dass irgendwann wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir Investoren, jetzt geht's los. Ja, hier sind die Kontakte zur N-Bank, also für Bürgschaften, Niedersachsenbank für Nichtwissende und für die KfW-Bank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, wo wir eben jetzt skalieren wollten, das heißt also in die breite Masse gehen wollten. Und plötzlich war also gar keiner erreichbar. Also wir haben das Konzept überall vorgestellt. Das gibt's auch gar nicht. Muss doch die Leute interessieren irgendwie, ne? Und dann begann die Prüfung. Da kam als erstes also der TÜV Göttingen zu uns und er sagte, ja, unsere Betriebstankstelle, die Tanks, die wären 30 Zentimeter zu dicht am Haus. Wir müssten das gesamte Mehrfamilienhaus panzern. Irre. Also wir haben nur 500.000 Euro. Das war mein eigenes Geld. Alle meine Lebensversicherungen, meine Immobilien waren alle beliehen. Das ist mein ganzes Geld, ne? Und was kostet denn so ein Haus panzern? Ja, oder wir müssen unterirdische Tanks machen. Okay. Wir also die Betriebstankstelle wieder abgerissen für 30.000 Euro unterirdisch Tanks gekauft. Und dann kam der Zoll und sagte, ja, nee, also die Heizölsäule für Pflanzöl, das sei nicht mehr erlaubt. Man müsste jetzt eine beleuchtete, beheizbare Pflanzölsäule haben. Also wie abgerissen, wir für 10.000 Euro eine beleuchtete, beheizbare Pflanzenölsäule gebaut. Und dann ging es so, dass dann die Politik sagte, nein, 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 also Frittenfett, das ging nicht. Man muss aus heutiger Sicht sagen, wir haben ja damals Frittenfett verarbeitet, also Müll sozusagen. Wir haben mit Bonnie Steiner in Soltau gearbeitet und da haben wir halt Frittenfett abgeholt, das zentrifugiert, durch ein Vlies auf 1 Mikrometer gefliest und dann halt eben als Kraftstoff für 50, 60 Cent verkauft. Und dann wurde halt gesagt, nein, das sei ja kein zertifizierter Kraftstoff, nur frisches Olivenöl oder frisches Rapsöl sei zertifizierter Kraftstoff. Ja, und dann wurde halt Frittenfett verboten.
Unglaublich.
Und dann, pass auf, ging es weiter. Da kam, ja, nee, nur noch frisches Öl. Und dann kam die Politik und sagt, nein, stell dir mal vor, die kippen frisches Öl in die Tank, das sind Nahrungsmittel, das muss sofort verboten werden. Da war das Thema Pflanzenöl durch. Dann war es einfach komplett durch. Ja, und dann hatten wir halt eben noch Bioethanol. Und da wurden dann Pressereisen veranstaltet nach Südamerika zu Regenwäldern, wo Regenwälder abgeholzt wurden, die armen Affen dann statt auf dem Baum unten an der Erde sitzen mussten wegen Bioethanol. Und wir die Mexikaner, pass auf, die Geschichte geht noch weiter, da wurde riesen PR-Geschichte gemacht, das ist natürlich alles lobbygesteuert, dass die Mexikaner keine Tacos mehr essen können, keine Tortillas mehr essen können, weil wir den Mais vertanken. Ne? Das gibt's so, das ist ja alles völlig irre. Ne? Und in dieser gesamten Geschichte, was Nachhaltigkeit angeht, wurde völlig verschwiegen, dass wir ja Müll vertankt haben, nämlich Abfälle, also Frittenfettabfälle, die wir auch später dann vertankt wurden in der Mongolei, das erzähle ich ja gleich noch. Und das wir haben unser Bioethanol natürlich alles regional gemacht. Also alles, was wir produziert haben, wurde regional produziert. Vom Maschinenring in Münster. Und die haben im Zuckerräumen destilliert, haben uns Bioethanol vorbeigebracht. Lief alles super gut. Und natürlich, was verschwiegen wurde, ist, dass es ja ein Abfallprodukt gibt. Und dieses Abfallprodukt ist Schlempe. Und Schlempe ist das beste Tierfutter, was ich mir vorstellen kann. Das heißt, es stimmt überhaupt gar nicht, dass wir Nahrungsmittel vertankt haben, sondern es wurde einfach der Welt unterschlagen, dass dieses Abfallprodukt Tierfutter ist. Und dann kam irgendwann Sigmar Gabriel und dann gesagt, nein, Bioethanol sei nicht ethisch. Und dann plötzlich war es in Lobbyhand. Und das, was wir gemacht haben, das Zutanken, Hälfte Benzin, also wir haben 50-50, Hälfte Benzin, Hälfte Bioethanol, macht der Staat selber mit E10 und E7. Und damit war das Thema vom Tisch. Und damit war natürlich die Geschäftsgrundlage weg. Ich musste halt alle meine Immobilien verkaufen. Die war dann irgendwann bei der Volks- und Raiffeisenbank. Und da haben wir gesagt, ja, seien Sie froh, dass wir die Füße stillhalten. Und dann mache ich, Sie, kleiner Banker, Sie haben in Ihrem Leben noch kein Risiko eingegangen. Was wollen Sie mir überhaupt erzählen? Ja, Sie sind nur einfacher Angestellter. Und da habe ich mir geschworen, irgendwann komme ich nochmal wieder zurück und parke auf seinem Parkplatz. Und das war ich, glaube, vor 3 Jahren. Da bin ich mit meinem Bentley Flying Spur W12 auf seinem Parkplatz gestanden. Und da hat immer wem gehört, der Schweizer Bentley, das gehört Herrn Lot. Aber ich sehe, den können Sie sich nicht leisten, weil Sie nur einfacher Angestellter von der Bank sind. Es war aber, wie gesagt, zwischendurch pleite. Ich hatte gar nichts, bin dann mit 0 Euro in die Schweiz gegangen.
Aber im Grunde hat dich der Staat ausgebremst mit deiner guten Idee und mit den guten Geschäften, die du zuerst gemacht hast.
Ja, der gesamte Markt, was das Nachhaltigkeit angeht, besteht aus drei Leuten. Ne? Das eine ist, große Konzerne haben da überhaupt keine Lust zu. Das heißt, es wird alles eingesetzt an Politikarbeit, an Lobbyarbeit, um solche Sachen möglichst schnell wieder vom Tisch zu bekommen, weil es natürlich für die ein Ärgernis ist, es fehlt irgendwo dann Umsatz für die Leute. Das zweite ist, es gibt natürlich auch richtig Scam, also Betrüger, die irgendwas versprechen und dann so auf esoterischen Mehrwert den Leuten versuchen, irgendwas anzudrehen. Die glauben das dann auch. Die Masche ist halt immer so, dass man dann sagt, ja, davon haben sie noch nie gehört und es ist jetzt ganz neu und deswegen können sie auch im Internet nichts finden und investieren ihr Geld ist weg. Und das dritte ist halt, wie Herr Sonntag, die Glücksritter, die halt wirklich an das Gute im Menschen glauben, daran glauben, was Gutes im Leben zu bewegen und die natürlich aber keine Milliarden haben und dann halt ihre Erfindungen an irgendwas anderes verlieren. Deswegen, also das war halt für mich ein Lernprozess. Es ist halt, wenn die Markteintrittsbarriere 2 Milliarden Euro ist, dann brauche ich mit 500.000 nichts machen. Kann ich mir schenken, das Ganze.
Ja, das sind ja schon spannende Geschichten aus deiner ersten Zeit und hast du ja im Vorgespräch schon andere Dinge mal angedeutet, der Salatöl-Opel von Galileo zum Beispiel oder dein Hybrid-Tagebuch auf Facebook. Was steckt da dahinter?
Ja, tatsächlich. Das hängt sogar miteinander zusammen. Und zwar hatte irgendwann, als diese ganze Salatöl-Nummer aufkam, da gab es übrigens auch in Berlin Bio-Taxis, also Mercedes 200D, die mit Salatöl zum Flughafen gefahren sind nach Tegel und Bio-Dieseltank und Bio-Pflanzenöl-Tankstellen. Und auf die Nummer ist Galileo aufgesprungen und hat eine, ich glaube, 5- oder 6-teilige Serie gemacht mit einem Opel-Rekord von 1978 Diesel, mussten 2 gecastete Leute von Finnland nach Ägypten fahren zu den Pyramiden. Und die haben Salatöltanks gehabt, die durften nur Salatöl tanken und mussten sich das Salatöl unterwegs in jedem Land zusammenschnorren. Und dann haben die halt irgendwie in Finnland angefangen. Da habe ich gesagt, das ist eine geile PR-Geschichte auch für uns. Und dann hatte ich zur damaligen Zeit einen Chrysler Crossfire, weil richtig schönes sportliches Auto bei Karm angebaut mit Mercedes-Technik. Seitdem bauen wir jetzt um und machen Kriegsbemalung. Überall Biofuel 24. Das ist absolute Kriegsbemalung, ne? Und dann hole ich mir noch vom DLRG ein Gelblicht, so ein Blinklicht aufs Dach und dann fahre ich dahin. Und dann sind die nach Dresden gekommen und sagt, ja, alle Biofahrer bitte dahin kommen. Dann war ich der Einzige mit meinem Bioethanol Chrysler Crossfire und habe denen halt geholfen, ein bisschen Salatöl bei Bauern zu schnorren und bin dann eine Etappe mit denen zusammen mitgefahren. War natürlich auch bei ProSieben drin, ohne zu bezahlen, weil das Auto so spektakulär ist. Und da waren noch andere, die mit einem Salatöl Audi A4 TDI um die Welt fahren wollten als Message. Das gibt's heute noch bei YouTube unter AVA. Ich glaube, alternative Energien, wie auch immer. Dieses Video gibt's tatsächlich noch. Das ist neulich erst wieder gesehen. Ja, und dann sind die auch, hat also Galileo das ganze Ding auch zu Ende gedreht. Und wir wollten dann für eine Biofuel-Veranstaltung dieses Auto bei uns auf die Tankstelle holen oder ausstellen. Dann war der Wagen irgendwie verschwunden. Also keiner weiß, wo er ist. Und das war dann der Beginn, dass die keinen Bock mehr auf Pflanzenöl hatten. Und dann wollte man eigentlich auch gar nicht so richtig mehr was damit zu tun haben. Heute, ich habe jetzt vorgestern mit Opel telefoniert, ist dieser Opel tatsächlich in der Sammlung, aber er wird natürlich versteckt, ne, weil man halt mit diesem Thema, wir tanken Lebensmittel, nichts mehr zu tun haben möchte. Aber wie gesagt, war eben spektakulär. Das Zweite, was wir gemacht hatten, ich hatte einen sehr guten Draht damals zu Honda gehabt, der für mich später noch Folgen hatte. Und zwar gab es einen Honda Civic IMA. Und diesen Honda Civic IMA, den hatte ich schon mal getestet in einem Seniorenportal, Online-Seniorenportal. Das hieß Ovivo, da war ich tatsächlich Leiter Motorredaktion. Und das war von Jochen Maas und dem Kringelversand. Das erste Online-Portal für Senioren. Und da hatte ich diesen Honda als Testwagen, habe halt da Autogeschichten gemacht. Da kannte ich den und kannte auch Honda. Und der hat einen ganz günstigen CO2-Wert. Ich glaube nur 110 Gramm CO2 auf 100 Kilometer. Dann habe ich gesagt, wenn wir den jetzt mit Bioethanol umrüsten würden, mit der digitalen Technik von Elia, dann sind es ja nur 85% von 110 Gramm CO2. Da hat er nur 20 Gramm CO2. Das ist ja dann ein Weltrekordauto eigentlich. Ja, und dann haben wir das gemacht, haben das Auto geholt. Sat.1 war damals auch bei uns. Und dann habe ich im Jahr 2006 zusammen mit meinem Werkstattmann das Auto mit dem geringsten CO2-Wert im Jahr 2006 auf der ganzen Welt gebaut, nämlich einen Honda Civic IMA Hybrid mit Bioethanolumbau. Und soweit ich weiß, der geisterte ein paar Mal durch die Honda-Foren, läuft der heute noch. Der fährt noch, der Wagen. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Jetzt wird's ganz voll. Damals wurde ja dann meine Biofuel 24 Tankstelle aufgelöst. Also ich habe die selber aufgelöst. Ich habe halt mit dem Insolvenzverwalter die Immobilien verkauft, die das Anlagevermögen verkaufen, natürlich möglichst viele Sachen gedeckt. Bei der Bank sowieso zu 100%, ist ja so, ne? Die Bank sagt ja nicht, am Anfang haben sie so tolle Arbeit gemacht und jetzt nicht mehr, wir schenken ihnen das, und meine ganzen Immobilien verfeuert. Und dann hatte ich die Idee 2009, ich gehe in die Schweiz und mache die erste Social Media Agentur auf. Das war 2 Jahre, bevor Volkswagen zu Facebook gegangen ist. Und dann bin ich halt zu Honda gegangen, damals zu dem Alexander Heinzel. Und habe ich gesagt, ich glaube, Social Media wird ein Riesenthema. Ich mache für euch einen YouTube-Channel, ich mache für euch eine Twitter-Seite und ich mache für euch ein Facebook-Hybrid-Tagebuch. Gebt mir so ein Auto und ich mache das für euch. Ne? Und dann bin ich erstmal nach Japan gegangen, habe dann über die Tokyo Motor Show was gemacht, was auch gut lief, online, und habe dann 6 Monate lang mit dem, das war Honda Insight, in ganz Deutschland Leute besucht, die irgendwie zum Thema Nachhaltigkeit was machen, irgendwas Besonderes machen, und habe das erste, die Seite gibt es heute noch, Honda Insight Hybrid Tagebuch, die hat 5000 Follower, aber keiner ist davon bezahlt. Also das war Bedingung von Honda, es durfte nichts bezahlt werden, nur echte Fans. Also ich habe da keinen einzigen Fan für, also weder angeklickt noch Follow für Follow, gar nichts, die mussten von alleine kommen. Und den Wagen gibt es ja schon, ich glaube, seit 10 Jahren nicht mehr oder so, ein Honda Insight Hybrid, da sind 4 Türer, ne?
Und das heißt, die Seite gibt's noch, aber es gibt keine neuen Geschichten mehr.
Nee, also es gibt nur noch die Seite und Leute, die halt so ein Auto gebraucht kaufen und eine Frage haben, was kaputt gegangen sein könnte. Aber das kann ich ja nicht beantworten, nicht bei Honda. Ne? Und ich habe das ja schon seit 15 Jahren nicht mehr gemacht. Und da war es tatsächlich so, da hatte ich mit dem Auto einmal, der hat ja einen 4-Zylinder-Benziner mit verstellbarer Nockenwelle gehabt und eben Batteriepack. Das heißt, man konnte ja im Prinzip nur so 500 Meter mit dem Auto rollen und die Batterie aufladen. Und da habe ich so mal gemacht, bin ich in Gotthard hochgefahren und da war die Verbrauchsanzeige bei 6 und dann halt runter, ganze 11 Kilometer die Batterie geladen und dann geht's auf der Autobahn so ganz schwach und bin dann bis Ascona, hatte ich einen Durchschnittsverbrauch von 2,3 Liter. Nämlich nur durch Aufladen und Rollen und Aufladen und Rollen. Das heißt, wenn man wirklich Glück hat mit der Strecke natürlich, aber eben auch ein bisschen Gefühl hat fürs Fahren, kann man schon extrem günstige Verbräuche erreichen. Ne? Ja, und dann von da aus habe ich dann meine erste Social Media Agentur gegründet und habe dann mein Geld verdient mit Strategie, mit Social Media, mit Content für heute, auch für TikTok zum Beispiel, für Facebook, für Instagram, für Snapchat, wie auch immer dann. Ne? Und das war aber, also ich hatte die erste YouTube-Seite für den schweizerischen KMU-Verband. Da hatte niemand YouTube, habe ich für die YouTube gemacht. Ja, und habe ich halt wieder von 0 Euro, die ich halt in Deutschland noch hatte, habe ich mich halt wieder hochgearbeitet zu einer, ja, sagen wir mal, recht guten Agentur.
Gibt's die noch heute?
Seit 2011 heißt meine Firma Fameworks GmbH, also das gleiche Business, gleichen Kunden.
Ja, zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie bist du denn zu deinen Jobs und zum Auto gekommen? Du hast vorhin das schon mal ein bisschen angedeutet. Und was begeistert dich an diesen Themen?
Ja, und zwar, ich habe 13-Jähriger tatsächlich ein Buch gelesen, Schmidt-Bücher, Der Testfahrer, wo eine Gruppe von Jugendlichen gedacht hat, dass es Banden und Banditen sind. Das waren aber Testfahrer mit einem getarnten Auto, die irgendwelche Tests im Wald gemacht haben. Und da habe ich gesagt, ich will unbedingt Testfahrer werden. Das hat aber nicht so ganz geklappt, weil es muss immer abgeschlossenes Studium sowas werden. Und dann war ich auch tatsächlich bei Sportauto-Testfahrer, war aber irgendwann nach 4 Jahren, wenn du jedes Auto gefahren bist, ist es dann irgendwann auch, also es geht nicht mehr weiter. Und deswegen war eben für mich weiter das Thema Nachhaltigkeit, Erfindungen, neue Sachen entdecken. Und ja, und wie gesagt, die Mobilität ist halt, das darf er heute gar nicht mehr sagen, ist Benzin im Blut, weil ich ja natürlich in einer Seat Alpha und Lancia Werkstatt groß geworden bin und natürlich als Kind in den alten Autos rumgespielt habe. Ne? Und das prägt natürlich auch, ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, man kann ja Mobilität machen und haben, aber sie muss eben verantwortungsvoll sein. Und deswegen bin ich eben auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen.
Genau, und jetzt bist du mit diesem neuen Produkt unterwegs. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen.
Also aktuell habe ich 3 Projekte am Start, in die ich involviert bin. Das eine ist eine Plattform, wo ich on demand in kürzester Zeit mittelständische Firmen gründen kann. Angestrebt von diesem Unternehmen, für das ich tätig bin. Nächste Woche sind 50.000 Unternehmen pro Jahr, die gegründet werden können. Also im Prinzip jemand, der eine Geschäftsidee hat, ich kann online alles hochladen und habe sofort meine Firma. Das zweite ist die Firma Tiffy Power Storage, wo es um das Thema Natrium-Ionen-Batterien geht. Da haben wir 3 Produkte im Moment in der Pipeline. Das eine ist ein Gigaspeicher für Stadtteile, weil es gibt nämlich mittlerweile Studien, wo gesagt wird, wenn ich Stadtteilspeicher habe, brauche ich keine Stromtrassen mehr. Das ist die ganzen Genehmigungen für Stromtrassen, wie immer, brauche ich nicht, wenn dieser Landstrich, dieser Ort, dieses Dorf, diese Stadt selber über Solar- und Windenergie den Strom erzeugen kann. Dann kann ich den nicht einkaufen und wieder abgeben oder produzieren und wieder abgeben. Was wir auch machen, ist Hausspeicher. Das heißt, du hast selber ein Mini-Windkraftwerk, 1,3 kW oder wie auch immer auf dem Dach oder Solarzellen auf dem Dach. Dann kannst du Punkt 1 natürlich bei Wind oder bei Sonne diesen Strom abspeichern und natürlich nachts oder wenn eben dunkel flaut ist, diesen Strom wieder abgeben. Oder, das gab es früher auch mal, Wolfgang, du wirst es noch kennen, Nachtspeicher, wie ein Nachtspeicherofen. Du kaufst dann Strom ein, wenn er billig ist und verkaufst oder nutzt den wieder, wenn er teurer ist zum Beispiel. Und das dritte ist, das nennt sich TT Wildlife, das ist ein Outdoor-Speicher für Leute, Caravaner, Camper, für DJs, für Events, für Leute, die in der Einöde irgendwas unternehmen wollen, für Menschen, die in der Garage haben, keinen Stromanschluss, wo ich auf Natrium-Ionen-Basis Strom speichern und abgeben kann. Wir haben, glaube ich, über 13 verschiedene Steckdosenmöglichkeiten. Da können sogar Waschmaschinen mit betrieben werden. Ne? Und das ist natürlich auch wäre jetzt für Manfred Sonntag perfekt gewesen, weil er dann hätte seinen Strom von zu Hause aus mitbringen können und hätte dann in der Werkstatt 3 Tage tüfteln können und hätte Strom gehabt für Akkubohrer, für Leuchten und alles andere. Ne?
Es war ganz spannend, diese Zeitreise mit dir, 30 Jahre. Vielen Dank für die Einblicke.
Ja, ganz vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, den ganzen Salat mal loszuwerden.
3 Jahrzehnte voller Ideen, Pionierarbeit und Mut zu Veränderungen. Das war Oliver Lauter, der uns gezeigt hat, dass nachhaltige Mobilität nicht nur Technik ist, sondern vor allem Leidenschaft und Ausdauer. Die Geschichten von Visionären, Weltverbesserern und manchmal auch Banditen, die er uns präsentiert hat, machen deutlich, Fortschritt entsteht dort, wo die Menschen Neues wagen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gespannt, wie sich die nächsten 30 Jahre erneuerbare Energien entwickeln. Weitere Informationen rund um die Themen, die Oliver erzählt hat, werden wir in den Shownotes verlinken. Machen Sie es gut. Das war Wolfgang Eck für Themenradio.
Fuhrpark und Mobilität.
Management-Themen bei Themenradio.